Kunst musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei. In der letzten Podcast-Folge habe ich über Lee Krasner gesprochen. Es liegt natürlich nahe, jetzt weiterzumachen mit ihrem Mann. Mehr dazu gleich. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin seit vielen Jahren, Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Ja, wer war der Mann von Lee Krasner? Jackson Pollock. Jackson Pollock ist dir wahrscheinlich bekannt als ein Künstler, der mit dieser Tropftechnik gearbeitet hat, Drip Painting. Diese Technik kam nicht direkt aus ihm heraus, sondern geht angeblich auf eine andere Künstlerin zurück, auf Janet Sobel. Aber es ist natürlich schwierig zu sagen, wo etwas wirklich begonnen hat. Auf jeden Fall gehören Jackson Pollock und diese malerische Technik fest zusammen. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Bei den meisten großen Künstlern ist das, womit sie dann wirklich bekannt geworden sind, gar nicht der Start ihrer künstlerischen Laufbahn, sondern es hat sich über die Zeit und über verschiedene Stadien entwickelt. Daran beteiligt war immer auch eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Prozess. Und das ist auch das, was Jackson Pollock ganz, ganz stark getan hat. Es hat ihn auch immer wieder in ganz große Zweifel gestürzt. Aber starten wir mal mit seiner Geburt, mit ein paar biografischen Daten. Also Jackson Pollock ist ein US-amerikanischer Künstler, Maler gewesen, ein bedeutender Vertreter des abstrakten Expressionismus. Über diese Kunstrichtung habe ich in meinem Podcast schon ganz oft gesprochen. Ungefähr zeitliche Einordnung nach dem Zweiten Weltkrieg bis, ja, vielleicht zum Beginn der 60er Jahre. Die Worte sagen schon genau, worum es darin geht. Abstrakte Malerei und Expressionismus deshalb, weil es um den Ausdruck, direkten Ausdruck der Gefühle geht. Noch einmal der Bogen zur Biografie von Pollock. Er wurde geboren 1912 in einem kleineren Ort in Wyoming und starb 1956 im Bundesstaat New York. Dazwischen liegt ein sehr, sehr intensives Leben, sowohl privat als auch in seiner künstlerischen Dimension. Noch ein paar mehr Eckdaten. Jackson Pollock hat mehrere künstlerische Ausbildung genossen von 1925 bis 1927. Zum Beispiel besuchte er die Manual Arts High School in L.A. und hat sich da dem Schwerpunkt Kunst gewidmet. 1927 bis 1929, ja, da hat er als Landvermesser gearbeitet, also hat sich da gar nicht künstlerisch betätigt. Naja, vielleicht doch. Ich habe darüber keine Informationen gefunden. Ich denke mal schon, dass da was stattgefunden hat, aber es war dann eben ein Eigenstudium und keine offizielle Ausbildung. Es ging aber 1929 weiter bis 1931 mit einem Studium an der Art Student League in New York. Es wurde dort eine antimodernistische, realistische Malerei ausgeübt und im Mittelpunkt standen amerikanische Sujets. Ja, von dort aus hat sich Jackson Pollock entwickelt. Das war so der Startpunkt.
ja, was hat ihn beeinflusst? Wandmalereien wohl sehr viel, also mexikanische, kommunistische Wandmalereien. Dann auch der Kubismus und Surrealismus. Auch der katalanische Maler Miró. Ein Einfluss aus einer anderen Ecke, aus der Psychoanalyse, kam über C.G. Jung. Pollock hat sich intensiv mit dem auseinandergesetzt, was im Unterbewussten, in seinem Unterbewussten auch stattfand. Und das hat er versucht, irgendwie auf die Leinwand zu bringen, irgendwie auszudrücken. Er hat sich da auch anregen lassen von den Surrealisten um André Breton, die sich mit dem automatischen Schreiben beschäftigt haben, mit der Écriture Automatique. Man hat mit der Hand geschrieben und hat sich da ganz und gar leiten lassen von den Assoziationen, die auf einen einprasselten. Ich habe den Eindruck, dass Pollock diese Technik direkt auf die Leinwand gebracht hat. Und das ist in dem Bild, was ich heute gerne besprechen möchte, auch schon ansatzweise zu sehen. Dieses Bild ist 1943 entstanden, noch bevor er mit dem Drip Painting in der Form, wie sie bekannt geworden ist, begonnen hat. Zum Drip Painting werde ich später noch mehr sagen. Dieses Bild sehe ich als ein Beispiel für so eine Art Brückenbild zwischen dem, was Pollock in seiner Ausbildung, also in den früheren Jahren gemacht hat, und dem, was dann später kam und womit er bekannt geworden ist. Dazu aber nochmal ein kleiner Einschub zu seiner Popularität. Er ist 1949 in einem ganz umfangreichen Artikel des Life-Magazins besprochen worden und ist damit zu einem der bekanntesten jungen Maler in den USA geworden. Was aber nicht gleichzeitig bedeutete, dass er finanziell abgesichert war oder von seiner Malerei leben konnte. Er hat zu seinen Lebzeiten nicht besonders viel verkauft und konnte auch kaum seinen Lebensunterhalt bestreiten von seiner Malerei. Er war 1950 sogar an der Biennale in Venedig beteiligt und auch an der Documenta 2 und auch 3 in Kassel. Aber wie gesagt, all das bedeutete nicht, dass Pollock sorgenfrei durchs Leben gehen konnte, was seine finanzielle Lage angeht. Ich nehme ihn wahr als eine Drama-Persönlichkeit. Er hat viel getrunken, war Alkoholiker, hatte sich eine Zeit lang davon gelöst und das war wohl auch so die Hauptzeit, Hauptschaffensperiode, in der er die meisten Bilder geschaffen hat. Dann folgten aber auch immer wieder Phasen, in denen er zweifelte und sich blockiert fühlte. Entweder weil er dachte, all das, was er vorher gemacht hat, sei nichts wert, oder weil er einfach auch nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Er war anscheinend immer auf der Suche nach dem Ausdruck, der seinem Innern noch näher kommen konnte. Wahrscheinlich hast du auch davon gehört, dass Pollock durch einen Autounfall ums Leben kam. Diesen Unfall hat er selber verursacht, weil er voll alkoholisiert gefahren ist. Und es waren auch noch zwei andere Personen im Auto dabei. Also dramatisches Ende 1956, was wohl auch zu seiner Popularität noch beigetragen hat. Er hatte immer dieses Cowboy-Image und hat vielleicht auch selber dazu beigetragen, das weiter zu transportieren. Und dann, ja, dieser Tod, der legendär war, Assoziationen zu James Dean liegen da nahe. Auf jeden Fall ist das ein Maler, dem ein ganz großer Mythos anhängt, aber all das kam später nach seinem Tod. Er hat den Weg dafür bereitet, aber er kam nicht mehr in den Genuss des finanziellen warmen Regens sozusagen. Ich sprach anfangs davon, dass er Lee Krasner geheiratet hat, die Künstlerin, über die ich in der letzten Podcast-Folge sprach. Also die Hochzeit fand 1945 statt und dieses Bild, um das es heute geht, ist 1943 entstanden, Guardians of the Secret. Dieses Bild hat eine ganz deutliche Struktur, es ist stärker geplant als viele spätere Bilder, so nehme ich das wahr. Der Hintergrund dieses Bildes, dass die Maße 122,9 x 191,5 cm hat und mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt ist, ist in einem dezenten Grau-Blau gehalten. Es ist eine Rahmenstruktur zu erkennen. Gehen wir mal von außen nach innen. Ein Rahmen, der fast wie ein Tor wirkt, ganz außen, wo das Blau stärker durchbrochen wird durch Zeichen, durch Ornamente, durch Figuren, Symbole. Weiter nach innen schließt sich ein Rahmen an, der auch sehr breit ist, aber in dem mehr von dem Blau enthalten ist. Dieser Rahmen, der ist an der rechten Seite begrenzt durch eine Figur, die für mich auch etwas Menschliches hat und das scheint einer von diesen Wächtern zu sein, von den Guardians. Auf der linken Seite könnte es auch so etwas sein wie eine stehende Figur, aber nicht ganz so deutlich. Ich sehe dann im unteren Teil dieses rahmenförmigen Elements in Pollocks Bild einen Hund oder Wolf. In seinen früheren Bildern habe ich auch Tiere in der Art gesehen, die ich als Wölfe interpretiere. Auf jeden Fall sind die Ohren dieses liegenden Tieres ganz aufgestellt und drücken für mich eine Wachsamkeit aus. Das Auge ist sehr weit offen, daher sehe ich darin auch eine Wächterfigur. Aber gehen wir nochmal weiter nach innen. Bei diesem Bild, also das Zentrum, wird durch eine weiß übermalte Fläche gebildet, die aber nicht ganz opak ist, sondern diese weiße Farbe ist sehr flüchtig aufgetragen, die Pinselstriche sind oft noch zu sehen und das Blau darunter, das schimmert durch. Und was sehen wir darauf? Ja, so etwas wie diese Zeichen, diese Schriftzeichen, die wir aber nicht einem Alphabet unbedingt zuordnen können, sondern es scheint aus diesem automatischen Schreiben heraus entstanden zu sein. Diese Zeichen finden sich auch in anderen Bereichen des Bildes, haben für mich etwas Archaisches. Pollock hat sich auch inspirieren lassen durch die indianische Kultur, hat sich auch bei den Navajos aufgehalten eine Zeit lang. Also es sieht sehr mystisch aus, sehr rätselhaft, es sieht unheimlich komplex aus. Es ist sehr, sehr viel, was dieses Bild hier bietet. Es beinhaltet ganz viel Symbolik. Ich will mich da jetzt gar nicht mal jedem Detail widmen, aber man sieht hier durch diese Schriftstrukturen schon den Vorläufer seiner späteren Bilder. Es ist für mich so etwas wie der Beginn des Drip Paintings. Er hat die Farbe ja nicht nur getropft später, sondern auch gegossen, gespachtelt und ja, wirklich sehr intensiv bearbeitet. Er hat auch mal gesagt, dass er Zufälligkeiten ablehnt, obwohl es anders aussieht. Der Farbauftrag ist sehr stark gesteuert und kontrolliert. Ich würde sagen, kontrolliert und unkontrolliert in seinen Drip-Painting-Bildern. Aber hier ist noch mehr Kontrolle sichtbar in diesem Bild. Auf mich wirkt es auch so, als ob sich Künstler wie zum Beispiel Jean-Michel Basquiat, über den ich ja auch schon eine Folge gemacht habe, inspiriert haben könnten bei ihm. Aber wer weiß, es ist immer schwer zu sagen, wer von wem inspiriert worden ist. Ich muss das Bild für mich jetzt mal ein wenig heranzoomen, so, um noch auf Einzelheiten eingehen zu können. Ich habe bisher nur von Blau und Weiß gesprochen. Dieses Bild enthält auch noch ganz viele schwarze Anteile, die vielleicht sogar die wirkliche Untermalung bilden, also dass das Blau auf das Schwarz aufgemalt worden ist und das Weiß im Zentrum des querformatigen Bildes dann auf das Blau. Das Bild hat auch gelbe, hellgelbe, maisgelbe Anteile, aber nur in Strichen, immer mal wieder eingeflochten und rostbraune, rötliche Anteile relativ wenig. Ein Element fällt mir auf im mittleren, oberen Bildbereich, etwas rechts von der Mitte. Es könnte so etwas sein wie ein vogelähnliches Wesen. Links daneben sehe ich etwas, was fast eine embryonale Gestalt hat. Dieses Wesen, das scheint gerade am Übergang zu sein zwischen einer Art Unterwelt und dem, was wir sehen. Es steckt zwischen beiden Welten. Was wird bewacht von diesen Guardians, von den Wächtern? Pollock hat sich viel mit dem Unterbewussten auseinandergesetzt. Es soll ja ein Geheimnis sein, was von diesen Wächtern bewacht wird. Ich sehe alles, was im Unterbewussten vor sich geht, als das große Geheimnis an, dem Pollock wahrscheinlich auf die Spur kommen wollte. Diese Wächter, die versuchte er vielleicht herauszufordern, aber ich sehe da auch so etwas wie ein Zepter oder irgendeine Art Waffe, die zumindest die rechte Figur hat oder die man dieser Figur zuordnen kann. Diese Figur hat andererseits auch etwas von einer Mumie, von einem Sarkophag. Vielleicht sind es all die Ahnen oder die alten Geschichten, die da an der Tür Wache stehen. Auf der linken Seite nehme ich etwas wahr wie ein Stück Gerippe. Ich kann es nicht zuordnen. Auf jeden Fall sehr mystisch, sehr geheimnisvoll. Was für mich am deutlichsten hervortritt, das ist dieser Wolf ganz unten, der Bewacher der Unterwelt sozusagen. Und darüber ganz viel, was nicht zuzuordnen ist, an Zeichen. Fast wie Höhlenmalerei. Es ist sehr, sehr spannend, dieses Bild zu betrachten und auch die Einzelheiten dort in Augenschein zu nehmen und sich von seinen Assoziationen leiten zu lassen. Der Hahn oder ja, der Vogel steht immer irgendwie für Freiheit und für Fruchtbarkeit und deshalb eher im oberen Bereich des Bildes angeordnet. Was auch noch auffällig ist, dem Hahn gegenüber ist so etwas wie ein Gefäß. Es sind zwei gekreuzte Linien, wie eine Schere, und drei Kreise sind darin zu sehen. Auf jeden Fall Raum für sehr, sehr viel, was da an Ideen reinflattert und zeigt einfach den Reichtum von Pollocks Seele oder Unterbewussten, wie man es auch immer nennen möchte, und die Tiefe, die sich darin befindet, diese Lebendigkeit, aus der er auch ganz viel geschöpft hat. Aber wahrscheinlich kam er nicht immer an dieses ganze Reich ran, an dieses Repertoire, was in ihm war. Und das hat ihn wahrscheinlich auch sehr gequält, weil er wusste, da ist was, aber er kam einfach nicht ran. Und vielleicht kam daher auch sein Alkoholismus, dass er versucht hat, mit Alkohol dem Ganzen näher zu kommen und mit einer halsbrecherischen Lebensweise. Er hat sehr nahe am Abgrund gelebt, fuhr ja gerne Auto und auch sehr schnell Auto, sehr radikal und manchmal wie ein Wahnsinniger. Ja, dieses Bild, es hat mich sehr überrascht. Ich wusste nicht, welche malerische Historie Pollock so hinter sich hat und finde sehr spannend, wie er sich vom Gegenständlichen in das Abstrakte bewegt hat. 3 Jahre vor seinem Tod hat er wohl nochmal versucht, ins Gegenständliche wieder zurückzukehren, aber ab 1954 hat er gar nicht mehr gemalt, weil er völlig blockiert war. Und es gab auch Eheprobleme, also es liefen sehr viele Dinge äußerlich betrachtet in seinem Leben nicht geradeaus. Ja, eine ganz große Verzweiflung machte sich da breit. Er war auch in psychologischer Behandlung, aber das hat ihn nicht vor sich selbst gerettet, so dass er 1956 in den Tod gerast ist. Nochmal zur Brückenfunktion dieses Bildes, was wir hier sehen. Den Link stelle ich natürlich wieder in die Shownotes. Er hat sich damit vielleicht den Weg zum Drip Painting geebnet, wobei der Maler Max Ernst mal behauptet hat, dass er Pollock dazu inspiriert hätte. Und dieses Drip Painting, ja, wie geht das überhaupt? Wie hat Pollock das gemacht? Das ist auch in Filmen festgehalten. Er hat ja auf dem Fußboden gearbeitet. Die Leinwand lag auf dem Fußboden. Man hat so dieses Bild im Kopf mit Pollock, wie er da in der einen Hand einen Farbeimer hält und in der anderen Hand so einen Stock, mit dem er dann immer wieder in diese sehr flüssige Farbe geht und etwas aufs Bild tropft. Das ist eine körperlich sehr intensive Arbeit. Der ganze Rhythmus in Pollocks Bewegung spiegelt sich dann auch in seinen Bildern wieder. Er hat manchmal auch seinen Farbeimer im Boden angebohrt, sodass er dann die Farbe so aufs Bild hat tropfen lassen oder laufen lassen, fließen lassen. Er hat sich da einiges ausgedacht, hatte ein sehr großes Repertoire an Techniken, um den Farbauftrag immer wieder zu differenzieren. Natürlich spielt auch die Farbe da eine Rolle. Er hat viel mit Schwarz und Weiß gearbeitet, aber also hat die Farbe dann mit hineingenommen ins Bild. Er hat nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder gemalt. Meine Wahrnehmung ist auch, dass er mit Schwarz und Weiß eine Räumlichkeit erzeugen konnte. Er hat die Schichten wahrscheinlich immer wieder trocknen lassen, sodass die Farbe sich nicht zu einem Brei vermischen konnte, sondern dass eine Schichtung auftrat in den Bildern, die auch noch für eine Räumlichkeit sorgen konnte. Und es ist ein Rhythmus erkennbar, so, und eine Bewegung ist erkennbar in Pollocks Drip Paintings. Und damit ist für mich auch die Frage beantwortet, ob Pollock, ja, ob man sein Werk irgendwie imitieren kann. Klar kann man das, aber so einfach ist es nicht. Denn dieser Rhythmus in seinen Bildern und auch die Komposition, diese Strukturen, dieses sich erheben aus dem Grundrauschen. Ich habe immer das Gefühl, dass da Wellen aus dem Grundrauschen rauskommen, optisch gesehen. Und das ist natürlich nicht so leicht zu imitieren. Pollock ist Pollock und es ist erkennbar. Er hat mit dieser Art und Weise zu malen was Neues geschaffen. Wegen dieser Bewegtheit der Malerei, der Strukturen, die in Pollocks Bildern deutlich werden, hat seine Herangehensweise an die Malerei auch die Bezeichnung Action Painting bekommen. Ist verständlich, wenn man mit dem ganzen Körper im Bild ist. Was macht das Werk von Pollock heute mit uns? Es ist ganz stark verwoben mit seiner Geschichte und mit der dramatischen Persönlichkeit. Meine eigene Quintessenz ist, dass er sich ganz intensiv mit sich selber auseinandergesetzt hat und mit dem künstlerischen Ausdruck. Also das ist das, was ich für mich so rausziehe aus seinem Werk. Ja, dieser Versuch, das Unterbewusste bewusst sichtbar zu machen. Jeder macht mit seiner Art und Weise des Ausdrucks, in welcher künstlerischen Form auch immer, ja einen Teil des Unterbewussten sichtbar. Aber Pollock hat es vielleicht sogar zum Zentrum seines Tuns gemacht. Das ist das, was ich an Kunst so spannend finde, dass wir ein bisschen in uns reinschauen können. Dadurch, dass ja Bilder von Pollock da sind, das ist ja das, was von ihm übrig geblieben ist. Da haben wir jetzt auch nochmal die Möglichkeit, einen Blick in seine Welt zu werfen. Das finde ich einfach sehr wertvoll und sehr spannend, sehr bewegend auch. Wenn ich mich in seine Lage versetzen würde, wenn ich anfangen würde, da mit einem Stock Farbe aufs Bild zu tropfen. Ich würde es so machen, dass ich so lange arbeite, bis für mich aus diesem Grundrauschen etwas hervortritt, was eine Spur von Gegenständlichkeit hat oder was irgendeine Struktur bildet, irgendein Symbol, etwas, was sich plötzlich zeigen will. Diesen Eindruck habe ich von Pollocks Arbeitsweise, dass er da so vorgegangen ist, dass er so lange daran gearbeitet hat, bis sich da etwas aus diesem Gewirr an Linien und Punkten und Flecken gezeigt hat, was er dann vielleicht noch ein bisschen verstärkt hat, um auch uns das zu zeigen. Ich hoffe, dich hat es jetzt nicht zu sehr verwirrt. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ganz zum Schluss nochmal eine kleine Anmerkung. Alles, was ich hier heute aus dem Bild Guardians of the Secret herausgefiltert habe, das ist meine ganz eigene individuelle Sichtweise. Da ist nichts richtig und nichts falsch. Du hast vielleicht eine ganz andere Sichtweise und deshalb wäre es einfach so schön, über Bilder in kleineren Gruppen zu reden, denn dann kommen die Facetten eines Bildes erst so richtig zum Tragen.
Meine eigenen Bilder findest du unter www.astridblome.de, außerdem auf Instagram, und du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.